Wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, dann gibt es immer bestimmte Entwicklungen und Kennzeichen, die eine Gesellschaft nachhaltig geprägt haben. Und man kann ohne Übertreibung sagen, wir sind die Generation Selfie. Unermüdlich auf der Suche nach dem perfekten Selbstporträt, das man dann stolz auf Internetplattformen wie Instagram oder WhatsApp postet. Und für die Generation 60 plus unter uns soll erwähnt sein, der Begriff Selfie stammt aus dem Englischen. Wir haben ja in unserer Sprache so viele Anglizismen inzwischen und heißt übersetzt einfach selbst. Selfie-Manie, also ein Kennzeichen unserer modernen Gesellschaft. Man könnte natürlich dieses Phänomen jetzt psychologisch versuchen zu erklären, möchte ich nicht machen. Ich denke, als Christen sollten wir uns mit der geistlichen Wurzel dieses Phänomens auseinandersetzen. Wo finden wir sie? Jetzt hör gut zu. Der Gründer und Vater unserer Selfie-Manie ist nichts anderes als Luzifer. Er ist der erste Selfie-ist, könnte man sagen, um ein neues Wort zu kreieren. Also der allererste im Universum, der sich von Gott abgewendet hat und sich selbst zugewendet hat, sich selbst als Mittelpunkt des Universums erwählt hat. Das kann man nachlesen im Alten Testament, beispielsweise Jesaja 14, 12 bis 14, Hesekiel 28, 13 bis 14 und andere Stellen. Okay, du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber weshalb ist das wichtig und was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun? Sehr, sehr viel. Denn zum einen ist diese Erhöhung und Zelebrierung des eigenen Selbst der Kern der Sünde. Und zum anderen ist diese grassierende Selfie-Manie ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Wiederkunft von Jesus unmittelbar bevorsteht. Ich betone, unmittelbar bevorsteht. Weshalb ich dies behaupten kann, Paulus zitiert in 2. Timotheus 3, 1 bis 2, also einige gesellschaftliche Entwicklungen in den letzten Tagen. Und er schreibt, in den letzten Tagen werden die Menschen selbstsüchtig sein. Das Wort hier für selbstsüchtig, philautos, ist ein ganz, ganz starkes Wort im Griechischen. Es meint eigentlich selbstverliebt. Elberfelder übersetzt das sehr gut. Selbstsüchtig. Und wir müssen sehen, letztlich zielt diese Selbstsucht auf die Zerstörung der Einheit. Wenn wir heute die Medien einschalten, den Fernseher beispielsweise, Südamerika. Es rumort USA, es rumort in den Gesellschaften, Europa, es rumort in den Gesellschaften. Das heißt, irgendwo dieser Kitt, der unsere Gesellschaften bisher zusammengehalten hat und geeint hat, zerbröselt in unseren Tagen vor unseren Augen. Und weshalb? Der Teufel hasst Einheit. Deshalb. Und er ist der Zerstörer der Einheit, die wir noch sehen werden. Und deshalb sind wir bereits mitten im Thema angelangt, das heute ich überschrieben habe mit alle in einem Boot. Dieses Bild des Bootes möchte ich aufgreifen. Und es geht um das Thema auch gelebte Einheit in stürmischen Zeiten. Die Betonung liegt auf gelebt. Wir alle haben uns vermutlich schon mit dem Thema Einheit auseinandergesetzt. Wir alle wollen Einheit, aber die Frage ist, wollen wir sie auch leben? Gelebte Einheit in stürmischen Tagen. Ich möchte unseren Fokus auch deshalb auf dieses Thema ausrichten, weil ich glaube, dass das Thema Einheit, es ist zwar immer umkämpft gewesen, aber jetzt gerade in unseren Tagen auf einen Höhepunkt zusteuert. Und ich glaube auch, dass es zwei geistliche Faktoren sein werden, die absolut notwendig sind, dass wir auch in diesem großen Sturm, den wir mit großen Schritten entgegengehen, wirklich standhalten können. Und das ist zum ersten einmal, dass wir alles daran setzen, jetzt fest in Christus verwurzelt zu sein, aber auch, wie ich schon erwähnt habe, dass wir Einheit leben. Ich möchte in einem ersten Schritt so einige Grundgedanken mit euch teilen. Einheit, wieso eigentlich? Warum ist das Jesus so ein großes Anliegen? Ich glaube, weil nicht so sehr das Wesen Gottes widerspiegelt wie gelebte Einheit. Ich finde es spannend, gerade hier in Johannes 17, 22, dass Jesus Einheit mit der Herrlichkeit Gottes verknüpft. Er sagt hier in Johannes 17, 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes drückt sich eben durch Einheit aus oder anders formuliert, da wo wir keine Einheit leben, verblasst die Herrlichkeit Gottes. Deshalb ist Einheit so ein Kampf, deshalb hasst der Teufel Einheit, deshalb ist das Thema Einheit ein Schlachtfeld. Zweiter Gedanke, unsere Aufgabe ist nicht, Einheit zu schaffen, sondern sie zu bewahren. Paulus in Epheser 2, 13 bis 15 betont hier dieses Einssein der Juden in Heiden durch das Erlösungswerk von Christus. Das heißt, durch die Erlösung am Kreuz, die Christus erworben hat, sind wir alle, auch die wir heute Morgen da sind, in Christus zu einer Einheit verschweißt worden. Das ist eine enorme Entlastung, dass wir diese Einheit nicht schaffen müssen, sondern dass Christus diese Einheit vor 2000 Jahren am Kreuz geschafft hat. Und trotzdem müssen wir darum ringen, unsere Einheit zu bewahren. Ich will das an einem praktischen Beispiel verdeutlichen. Alex und ich hatten ungefähr vor 4-5 Jahren einen Konflikt miteinander. Und ich kann euch sagen, dieser Konflikt, das war nicht ein leichtes Lüftlein, denn es war ein ganz massiver Beziehungskonflikt. Ein Konflikt, der das Potenzial gehabt hätte, unsere Beziehung zu spalten. Der war so massiv, dieser Konflikt. Und wir sind beide sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt eher so ein nüchterner, evangelikal geprägter Mensch. Alex eher dieser Pfingst geprägte, eher dynamische Person. Und wir hatten ja einfach hier auch in der Entwicklung der Gemeinde unterschiedliche Ansichten. Das kann ja sein. Es hat ordentlich geknatscht und geknirscht in unserem Beziehungsgebälk. Und ich bin so dankbar, dass es wir beide geschafft haben, unsere Einheit in Christus zu bewahren. Wisst ihr, Einheit bedeutet nicht, dass wir immer alle der gleichen Meinung sind. Das geht es nicht. Und damals auch, für einen kurzen Moment, stand ich auch vor der Frage, soll ich vielleicht das Boot wechseln? Das heißt, die Gemeinde verlassen, in ein anderes Boot hineinsteigen. Aber nein, wirklich mit Gottes Gnade ist es mir auch gelungen, auch in einem zähen Prozess des Ringens, des Aufeinanderzugehens, der gegenseitigen Vergebung, diese Einheit in Christus zu bewahren. Und das ist bis heute geschehen und ich glaube auch, ich bin zuversichtlich, dass wir das auch in Zukunft schaffen werden. Einheit zu bewahren heißt auch, den anderen mit seiner ganzen Andersartigkeit immer neu anzunehmen. Und wir beide und wir alle haben eine Mitte, wo wir uns treffen können. Das ist Jesus Christus. Da wird Einheit bewahrt. Und mein persönlicher Eindruck ist, wir gehen viel zu leichtfertig davon. Viel zu leichtfertig. Wir wechseln vielleicht den Arbeitsplatz, weil wir nicht mit den Mitarbeitern zurechtkommen. Wir ziehen uns beleidigt und verletzt aus Beziehungen zurück. Verlassen die Gemeinde, weil wir unzufrieden sind. Die gehen einfach weg. Weggehen ist immer einfach. Bleiben ist viel schwieriger, viel herausfordernder. Aber gerade unser Bleiben, glaube ich, ist auch eine Chance, dass Gott an unserem Charakter, an unserem Herz arbeiten kann. Wenn wir die Schmerzen, die mit unserem Bleiben verbunden sind, aushalten. Und Raum für Gott schaffen. Ich möchte dir heute Morgen sagen und dich ermutigen, geh niemals leichtfertig davon. Unsere Einheit fließt aus unserer Beziehung zu Christus. Paulus schreibt in Epheser 4, Verse 1 bis 3, dass ihr der Berufung würdig lebt, in aller Demut und Sanftmut und Geduld. Seid darauf bedacht, die Einheit im Geist zu bewahren. Auch hier wieder Einheit im Geist bewahren. Aber Paulus verknüpft dies mit Demut, Sanftmut und Geduld. Weshalb gerade mit diesen drei Charakterzügen? Antwort, weil sie das Wesen von Christus widerspiegeln. Einheit entsteht nicht durch ein gleiches gemeinsames Glaubensbekenntnis, auch nicht durch die gleiche dogmatische Sichtweise, auch nicht durch eine gleiche Gottesdienstkultur, nicht einmal durch 5-Schritte-Anleitungen und 8-Punkte-Empfehlungen, sondern es gibt einen einzigen Grund, warum Einheit ganz konkret gelebt werden kann, indem wir am Wesen von Jesus Anteil nehmen und dass etwas von diesem Wesen durch uns fließt. Das heißt, Einheit zielt immer auch auf unsere Beziehung zu Christus. Ja, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, sollte ich jetzt mehr um Sanftmut, Demut und Geduld beten? Nein, das sind Gebete um Dinge. Ich brauche nicht mehr Sanftmut, Demut und Geduld, sondern ich brauche mehr Christus. Versteht ihr? Wenn ich mehr von Christus habe und mehr von seinem Leben in und durch mich geformt und an Gestalt gewinnt, dann wird etwas von dieser Demut, Sanftmut und Geduld sichtbar werden im Umgang mit meinen Mitmenschen. Auch deshalb schreibt Paulus in Philipper 2,5, dass wir diese Gesinnung, die in Christus Jesus war, haben sollen. Ich finde das interessant, es gab hier in der Gemeinde in Philippi einen Zickenkonflikt zwischen zwei Frauen, Evodia und Syntyche hießen die. Und da schreibt in Philipper 4,2, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung im Herrn zu haben. Und wenn Paulus davon schreibt, dass wir die Gesinnung von Christus haben sollten, dann meint er eben nicht, dass wir Jesus nachahmen sollen. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Es geht nicht, dass wir einfach What would Jesus do leben, sondern es geht auch nicht darum, dass wir die gleiche Einstellung wie Christus entwickeln sollen, sondern das Wort für Gesinnung, Phroneo, ist eigentlich ein Wort, wo betont, diese Gesinnung ist eine Gesinnung, die aus einer wachsenden Erkenntnis zu Christus hin resultiert. Das heißt, indem ich Christus immer mehr erkenne und es mir gelingt, auf meiner Glaubensreise meine Beziehung zu ihm zu vertiefen, kommt etwas von dieser Gesinnung in meinem Leben zur Wirkung, wird sichtbar. Also, Evodia und Syntyche zeigt euch im Umgang miteinander erstens einmal, dass ihr Christus erkannt habt und dass ihr in einer wachsenden, lebendigen Beziehung zu ihm steht. Und ich glaube, dass diese Art von Gesinnung, von der Paulus hier spricht, das Boot vor dem Kentern bewahrt. Wenn ich so zurückblicke, bin jetzt 32 Jahre hier in der OCG Mitglied, seit meiner Bekehrung zu Christus hier, 1987, und ich habe mich 1987 einmal zu Christus bekehrt, mehrmals zu dieser Gemeinschaft hier. Es gibt also viele schöne, ermutigende Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin sehr reich, sehr beschenkt worden, aber es gab auch Zeiten, wo ich Konflikte hatte, wo ich enttäuscht war, wo ich bestimmte Entwicklungen innerhalb der Gemeinde nicht nachvollziehen konnte. Und ich bin geblieben bis heute, 32 Jahre, aus drei Gründen. Erstens einmal aus Liebe zu dieser Gemeinschaft und zu euch. Ich möchte da ein Beispiel aus meiner Kindheit mit euch teilen. Ich war früher ein ganz großer Fan von Modellsätzen. Damals gab es keine Smartphones, keine Technik. Damals war das noch in, dass man als Kind, als Jugendliche vielleicht so ein Hobby hatte, wie ich das hatte. Das heißt, ich habe Schiffe gebaut, Panzer, U-Boote, Flugzeuge, alles war. Also hier hatte ich mein ganzes Zimmer voll dieser Modellbausätze. Und da braucht man ja vor allem eines: Geduld, Leidenschaft, Zeit, einen Bauplan, Kleber, ganz wichtig, und Farben, dann, wo das Ganze angemalt wird. Und die größte Herausforderung, die ich in dieser Phase hatte in meinem Leben, war dieses Schiff hier zu bauen. Aus dem 18. Jahrhundert, man kann es vielleicht schon beim Sehen erahnen, wie filigran das Teil ist hier, die Victory. Und entscheidend ist hier auch, hier ein anderes Bild, wo man das sieht, teilweise zusammengebaut, ist hier das absolut sorgfältige und präzise Auftragen des Klebers. Weil wenn man diesen Kleber nicht sorgfältig und präzise aufträgt, dann wird alles vollgekleckert und das sieht am Ende nicht schön aus und vor allem ist das Anmalen dann auch relativ schwierig. Und trägt man zu wenig Kleber auf, dann hält das Ganze nicht und droht einfach dann auseinanderzufallen. Im Idealfall, wenn mit einer gewissen Routine, ist es dann so, dass das Modell fertig ist und man sieht diesen Kleber nicht. Und da möchte ich jetzt den Sprung machen in das Gemeindeleben. Ich glaube, dass dieser Kleber ein Bild sein kann für die verbindende Macht der Liebe. Jesus sagt in Johannes 13, 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass du das weißt. Alle, die schon länger als 2 Tage gläubig sind, wissen das, kennen diese Bibelstelle. Aber mal ganz ehrlich, bewegt uns das noch emotional? Bewegt uns diese Aussage noch emotional? Mein Sohn ist auch verliebt. Vor einiger Zeit kam er zu mir und sagte ganz konkret, Papa, was ist Liebe? Das ist eine interessante Frage, oder? Was würdest du antworten, wenn deine Tochter, dein Sohn kommt? Was ist Liebe? Und ich habe dann angeknüpft bei Johannes 15, 16, wo ich glaube, dass Jesus Liebe erklärt. In Johannes 15, 16 lesen wir, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich glaube, es ist eine wunderbare Definition, was Liebe ist. Liebe bedeutet erwählen und dabei bleiben. Jesus hat uns erwählt und seine Liebe bleibt dabei, egal was kommt, egal wie gut wir das Spiel des Lebens spielen, egal wie oft wir vielleicht in alte sündhafte Strukturen zurückfallen, er erwählt und bleibt dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bin ich es müde, schwierige Menschen für mich immer wieder neu zu erwählen. Kennt ihr das? Boah, es gibt Menschen, die hat man das Gefühl, die sind wie ein Schwamm, saugen die ganze Kraft aus, sind herausfordernd, mühsam, wollen immer was von dir, wollen und wollen, nehmen, nehmen. Du bist des Gebens müde. Also ich kenne das. Da denke ich manchmal an ein Lied von Matthew West, Untold heißt dieses Lied, was übersetzt heißt, wie nicht vollständig erzählt. Und West hier vergleicht das Leben mit einem Buch von leeren Seiten, das jeden Tag neu beschrieben werden muss. Und er sagt hier übersetzt so, schließ mein Lebensbuch an dieser Stelle nicht. Ich habe noch einen langen Weg zu gehen. Es gibt noch leere Seiten zu füllen. Und das Beste auf der Straße des Lebens wartet noch auf mich. Ich bin eine Geschichte, die noch nicht vollständig erzählt ist. Wenn ich so mein Leben beobachte, wenn ich vielleicht müde bin, andere Menschen anzunehmen, wenn ich vielleicht verletzt worden bin von ihnen oder wenn ich enttäuscht werde, dann neige ich dazu, auch heute noch mich zurückzuziehen. Rückzug, meine Frau weiß das aus unserer Ehe, ist ein Modell, das ich sehr stark in meinem Leben auch etabliert habe. Das sieht dann so aus, dass ich diese Menschen im Boot noch wahrnehme. Aber ich höre auf, mich in das Leben derer Personen, die mich so herausfordern, zu investieren. Und ich frage dich heute Morgen, wo hast du dich vielleicht von bestimmten Menschen zurückgezogen? Wo hast du aufgehört, die noch leeren Seiten eines Menschen aktiv mitzugestalten? Auch hier wieder, geh nicht leichtfertig davon. Gerade wenn es ermüdend ist, wenn es manchmal zäh ist. Ich weiß, Menschen zu lieben kann herausfordernd sein. Aber wenn wir Menschen nur Liebe predigen, lernen sie nicht zu lieben, sondern zu predigen. Habt ihr das gehört? Es ist so. Wenn wir Menschen Liebe nur predigen, lernen die Menschen nicht zu lieben, sondern zu predigen. Es gibt so viele Menschen, die predigen Liebe. Aber wie sieht das praktisch aus? Wird das auch in der Realität sichtbar? Ich habe gesagt, ich bin geblieben, aus Liebe zu dieser Gemeinde und zweitens aber auch wegen meiner eigenen Zerbrochenheit. Denn die Wahrheit über mich ist, ich bin ein Notfall. Und je länger ich gläubig bin, umso besser verstehe ich die Worte von Paulus aus Römer 7, 24, wo er sagt, ich elender Mensch. Damals war Paulus ebenfalls schon im Pensionsalter, mindestens 20 Jahre gläubig. Und ich sage, ja, Paulus, ich verstehe dich. Je älter das ich werde, je länger ich auf meiner Glaubensreise unterwegs bin, desto mehr wird mir bewusst, wie kaputt ich eigentlich bin, wie zerbrochen ich eigentlich bin. Und das hilft mir persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, die anderen Menschen, mit denen ich tagtäglich in Kontakt komme, mit ihrer ganzen Zerbrochenheit immer wieder neu anzunehmen und zu lieben. Was ist Gemeinde? Ein Boot voller zerbrochener Menschen. Interessant, dass das Wort für Zerbrochenheit in der Bibel Schabar die Bedeutung hat, etwas zu zerbrechen, um es in einen neuen Zustand zu bringen. Deshalb sagt David im Psalm 51, 19, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Schabar. Nur was zerbrochen ist, kann neu zusammengefügt werden. Und da spüre ich in meinem Herzen auch eine Sehnsucht, noch mehr mich zu öffnen, auch den Menschen gegenüber, auch mit meinen ganzen Schwächen, meinen Fehlern, vielleicht mit meinen Charakterdefiziten, diese Menschen an meinen Kämpfen und Nöten teilnehmen zu lassen. Weil ich weiß, meine eigene Zerbrochenheit ist mein vielleicht größtes Kapital, das ich besitze. Weil auch unsere Zerbrochenheit die Ritzen bildet, wo Gottes Gnade in unser Leben hineinsickern kann. Gnade ist Gottes Bindemittel, um diese Zerbrochenheit zu überwinden. Gary Chapman schreibt im Buch Außergewöhnliche Gnade folgendes, sehr, sehr treffend, ich zitiere ihn. Er sagt, Gnade ist in vielen wie die Liebe, eingehüllt in eine Haut aus Vergebung. Und jetzt hört zu, Gnade absorbiert den Schmerz, den Fehler eines anderen und liebt weiter. Wunderbar. Nichts, was von der Gnade Gottes berührt wird, bleibt, wie es war. Damit sie Gnade weitergeben können, müssen sie sie empfangen und aus ihr heraus leben lernen. Um sie aber empfangen zu können, müssen sie zunächst erkennen, dass sie Gnade verzweifelt nötig haben. Und wenn sie Jesus kennenlernen, lernen sie auch seine Gnade kennen. Wenn sie Jesus folgen, machen sie auf dem Weg mit ihm Erfahrung der Gnade. Und wenn sie Jesus lieb gewinnen, dann werden sie befähigt, Gnade weiterzugeben. Was die Gemeinde sein soll, Menschen in einem Boot, zerbrochene Menschen, die gemeinsam durch dick und dünn gehen und in deren Leben die verändernde Kraft der Gnade Gottes sichtbar wird. Und da, wo das geschieht, werden Menschen heil. Aus geistlicher Sicht betrachtet bedeutet Christsein nicht gesund sein, sondern gesund werden. Und dazu brauchen wir uns. Dazu brauche ich euch. Gesund werden. Da können wir uns gegenseitig behilflich sein, diesem Prozess. Ich möchte eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Ich bin jetzt seit, wie ich es schon erwähnt habe, seit 32 Jahren Teil dieser Gemeinschaft. Ich sagte erstens aus Liebe zu dieser Gemeinschaft. Zweitens wegen meiner Zerbrochenheit, diesem Bewusstsein meiner Zerbrochenheit, aber auch, weil ich drittens an die verändernde Kraft der Gnade Gottes glaube und auch sie erlebe. Und jetzt möchte ich den Fokus einmal von mir wegrichten, hin auf dich ganz persönlich und möchte heute Morgen zu dir sagen, erkenne deinen Feind. Erkenne deinen Feind. Das an einem praktischen Beispiel erläutern. Einmal hat sich ein Mitglied unseres Hauskreises per E-Mail bei mir, ich bin Hauskreisleiter, mit folgenden Worten verabschiedet. In diesem Hauskreis bekomme ich zu wenig Lehre. Ja, okay. Es sind mir noch andere Sätze in meiner Glaubensreise begegnet, wie beispielsweise, heute hat mir die Anbetungszeit im Gottesdienst nicht gefallen oder die Predigt hat mich nicht angesprochen. Es hat schon wieder der Punkt gepredigt. Ach, war der Hauskreis wieder langweilig, hat mir nichts gebracht. Meine Bedürfnisse werden in dieser Gemeinde nicht gestillt. Oder was ich schon einmal gehört habe, die Kinder- und Jugendarbeit in dieser Gemeinde ist mir zu wenig professionell. Wisst ihr, diese Sätze werden durch drei, vier Worte miteinander verbunden. Ich, mir, mich, meine. Erkenne deinen Feind. Kann es sein, dass im gleichen Boot, wo wir sitzen, der Feind mitten unter uns ist? Ohne es vielleicht zu erkennen, erkenne deinen Feind. Er ist unglaublich subtil in seiner Vorgehensweise, unglaublich subtil. Er versteckt sich hinter solchen Aussagen und diese Aussagen sind ja auch Gedankengut, das wir haben. Erkenne deinen Feind. Manchmal merken die Bootsinsassen nicht einmal, dass er mitten unter ihnen ist. Wichtig, es geht in dieser Gemeinde nicht um dich und um mich. Es geht nicht darum. Es geht um ihn, um Christus. Es geht um die Sichtbarwerdung seiner Herrlichkeit. Ich habe Johannes 17, 22 zitiert. Es geht darum, dass er, Christus, eben durch die Vielfalt der Begabungen, die auch hier in unserer Gemeinde sind, sichtbar wird. Es geht darum, um die Umsetzung seiner guten Gedanken und Pläne, die er für unsere Gemeinde hat. Und es geht darum, dass wir immer wieder neu, unermüdlich uns nach seiner Gegenwart ausstrecken, nach seinem Leben. Und dass dieses Leben von Christus in, an und durch uns sichtbar wird. Gemeinde bedeutet Menschen, die sich um Christus herum versammeln, sich gemeinsam nach ihm, nach diesem Leben ausstrecken und dieses Leben teilen. Darüber denke ich seit vielen Jahren nach und bete manchmal, Herr, hilf mir das zu verstehen, was das konkret bedeutet. Erkenne deinen Feind. Zweitens, entscheide dich, unsichtbare Mauern niederzureißen, um Brückenbauer zu sein. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Boot mit vielen anderen, du blickst um dich und siehst überall Zäune und Mauern, die die Bootsinsassen voneinander trennen. Ist das nicht skurril? Oftmals ist es aber so, dass in diesem Boot unsichtbare Mauern und Zäune vorhanden sind. Da gibt es beispielsweise die Schublade der Vorurteile und Erwartungen, die wir manchmal Menschen einsperren und nicht wieder herauslassen. Wunden, die uns andere zugefügt haben, eitern immer noch. Wir kommen mit der Andersartigkeit von bestimmten Christen nicht zurecht, haben Mühe mit ihrer theologischen Sichtweise oder wie auch immer. Und da machen wir Folgendes. Wir werden Bauarbeiter, nehmen Mörtel und Ziegel und fangen an, Mauern zu bauen, abzugrenzen. Wisst ihr, eigentlich sollte die Gemeinde genau das Gegenteil sein. Eine Abriss-GmbH. Ist unsere Gemeinde eine Abriss-GmbH und eine Brückenbau-GmbH? Wo bist du herausgefordert, unsichtbare Mauern, die du vielleicht errichtet hast, abzureißen? Merke persönlich, ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, ich muss immer wieder die Motive meines Handelns anschauen. Das war auch in der Beziehungskrise mit Alex vor 4, 5 Jahren so, dass der Herr mich herausgefordert hat, meine Motive ganz kritisch einmal anzuschauen. Peter, was geht es dir jetzt hier, diesem Konflikt? Was sind die Motive? Und ich möchte euch Mut machen, da wo es uns gelingt, uns von unseren Geschwistern mit ihrer ganzen Andersartigkeit uns eben nicht abzuwenden und sie schätzen lernen und vergebungsbereit sind, immer wieder neu auf sie zugehen, da wächst gottgefällige Einheit, über die Jesus sich freut. Das ist so. Alle in einem Boot, so lautet das Thema. Und manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, dass dieses Boot eher so aussieht. Etwas alt, etwas zerfallen. Und ich kann euch sagen, nach 32 Jahren habe ich auch manchmal den Eindruck, dass unser Gemeindeboot mit diesen luxuriösen Kreuzfahrtschiffen dieser Welt nicht mithalten kann. Und dann manchmal hat man den Eindruck, ja, wenn man auf die Passagiere blickt, die Passagierliste, mangelnde Performance der Bootsinsassen. Ja, ihr könnt das, glaube ich, innerlich nachvollziehen. Aber weißt du, das ist nicht die Realität. Dieses Bild hier ist nicht die Realität. Es ist eine Lüge. Es ist eine glatte Lüge. Nämlich aus Gottes Sicht ist die Gemeinde eher ein Hochzeitsschiff. Ein Boot mit einer wunderbaren Braut. Unterwegs auf dem Meer des Lebens, zu einem konkreten Ziel hin unterwegs. Hochzeit heißt dieses Ziel. Wisst ihr, ich kann das andere Ufer schon sehen. Ich höre die Feierlichkeiten. Ich kann es hören. Ich sehe es. Und im März letzten Jahres, 2018, stand ich auch an dieser Stelle und habe über das Thema Braut, Bräutigam und deren Zukunft gesprochen. Damals sagte ich auch, wenn wir auf die Unvollkommenheit der Braut sehen, beziehungsweise des Bootes sehen, deren Insassen, dann betrachten wir die Braut oder die Bootsinsassen außerhalb von Christus. Aber wir sind nicht außerhalb, sondern wir sind innerhalb von Christus. Deshalb ist die Braut, die Gemeinde, die schönste Frau des Universums. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Jesus sieht uns als Teil seiner selbst, rein, heilig, makellos. Du bist nicht in dir selbst, sondern du bist in Christus. Und jetzt habe ich euch in der Hand genommen, jetzt stehen wir auf dem Gipfel des Berges. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Und ich wünschte, wir könnten das mit nach Hause nehmen, nur diesen einen Satz. Der lautet, gelebte Einheit bedeutet, die Schönheit von Christus im Leben der Bootsinsassen für alle sichtbar zu machen. Was für ein Satz. Die Schönheit von Christus im Leben der Bootsinsassen für alle sichtbar werden zu lassen. Ich möchte lernen, noch mehr lernen, euch, meine Geschwister, mit den Augen unseres Herrn zu sehen. Ich möchte noch mehr lernen, diese Schönheit, die da ist, wahrzunehmen und selbst dazu beizutragen, dass noch mehr von dieser Schönheit an die Oberfläche dieser Gemeinde treten darf. Und du? Wie sieht das bei dir aus? Christus hat uns durch sein Erlösungswerk zusammengeschweißt, sagte ich heute. Und ich möchte Mut machen, durch diese Botschaft Einheit zu leben, diesen Aspekt im Gemeindeleben sichtbar werden zu lassen. Paulus schreibt in Philipper 2,2, vollkommen ist meine Freude, wenn ihr die gleiche Gesinnung habt, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde, als OCG bekannt sind als ein Herz, eine Seele, eine verschworene Gemeinschaft. Amen.